Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Web3 Next Level. Ich bin der André. Grüß dich, mein lieber Stefan.
Ja, grüß dich, André. Und natürlich, wie immer, einen wunderschönen guten Morgen, guten Mittag und natürlich auch guten Abend, wann immer ihr diese wundervolle Folge hier hört. Hör mich an wie eine überspringende Schallplatte, die sich immer wiederholt.
Nein, doch gar nicht. Überhaupt nicht. Genau. Ich hatte gerade schon gelästert. Bei dir im Hintergrund sieht es so ein bisschen aus wie in deinem Kinderzimmer. Und ja, genau. Aber du bist gerade in deinem Kinderzimmer. Ist das nicht toll? Das ist so ein schöner Übergang, oder? Ich finde es super. Jetzt musst du kurz den Zuhörern zwei Sätze dazu sagen. Du bist in Deutschland. Sag, jetzt habe ich es geteasert.
Hey. Oh nein. Ja, ich bin in Deutschland. Jetzt herrscht hier wieder ein anderer Wind. Mein Gott. Ja, ich bin jetzt tatsächlich erstmal wieder einige Wochen und Monate hier in Deutschland. Ich möchte wieder ein bisschen mehr Zeit mit Freunde, Familie verbringen. Und deswegen bin ich jetzt erstmal wieder hier. Ich werde hier auf jeden Fall übersommern.
Wenn der Winter kommt,
dann müssen wir nochmal ganz genau überlegen, was wir machen.
Ja, das verstehe ich.
Aber ich bin jetzt erstmal einige Zeit hier. Ich habe auch nochmal einige Pläne aktuell. Die bin ich mit André gerade im Vorfeld schon durchgegangen. Auch nochmal
tiefer
in das Thema AI einzutauchen. Da kommen wir in einer anderen Podcast-Folge dann gerne nochmal drauf zu sprechen. Aber ja, deswegen jetzt erstmal in Deutschland und hier auch gerade einiges zu tun, einiges vor, und deswegen bin ich froh, auch mal wieder aus Deutschland zu delivern.
Das ist spannend, spannend, spannend. Aber wir wollen nicht so viel verraten. Wir haben ja noch ein paar Folgen vor uns. Genau, noch nicht. Aber wir sind dran. Ja, das ist sehr lustig. Genau. Ja, was machen wir heute, mein Lieber? Natürlich, ich glaube, das hat sich mittlerweile etabliert. Machen wir mal ein kleines Marktupdate nochmal. Ich glaube, das macht Sinn. Und dann habe ich noch so wieder eine kleine Sache mitgebracht. Ich habe nochmal so einen Reality-Check gemacht von unserem wunderbaren 8004er ERC-Standard. Möchte ganz kurz über die Cybercabs sprechen. Also sprich über die selbstfahrenden Autos von der Firma Tesla, die ja mittlerweile auch in die Produktion gegangen sind und wirklich zu Tausenden bereits in Amerika auch produziert werden. Da gibt es einen schönen Cliffhanger, wie man AI und Blockchain gerade mit diesem Cybercab irgendwie zusammenbringt. Ja, dazu gleich mehr.
Cybercab hört sich aber auch neu modern an. Also super, von daher klingt das ja schon mal professionell und auf jeden Fall sehr interessant. Aber kommen wir gerne erstmal zum Marktupdate. Ja, es ist genauso wie vor ein, zwei Wochen halt auch. Also es gibt nicht viel Neues
zu berichten,
weil diese Range-Phase, in der wir uns aktuell befinden, die hält halt weiterhin an. Ja, der Markt hat ein bisschen aufgebaut. Das ist ja auch das, worüber wir in der letzten Folge schon gesprochen haben, dass der Markt auch noch ein bisschen weiter wieder aufbauen kann. Vielleicht sogar bis hin zur, ja, ich sag mal 86.000, 87.000. So hat es der Markt aber noch gar nicht geschafft. Er ist jetzt bis zur 83.000 Dollar Marke gekommen im Bitcoin-Preis. Hat dann auch da wieder einige Zeit verbracht. Ich glaube jetzt die letzten 10 Tage. Also den kompletten Anfang bis Mitte Mai mehr oder weniger hat er hier in dem Bereich 80.000 verbracht und hat jetzt angefangen, auch tatsächlich wieder ein bisschen die Gegenrichtung einzuleiten. Genau das, was wir auch schlussendlich auch erwarten, dass wir halt jetzt keine großen Bewegungen antizipieren, sondern dass wir sagen, der Markt wird rangen, der wird ein bisschen aufbauen, der wird wieder abbauen, weil das genau jetzt einfach die Phase ist, in der sich der Markt befindet. Eine neue Akkumulationsphase in Vorbereitung dann natürlich auch für den nächsten Bullenmarkt. Aber von dem sind wir natürlich auch noch einige Zeit entfernt. Jetzt kommt auch noch, oder fängt es jetzt langsam an, nächsten Monat geht es richtig los, dass das Sommerloch dann voll da ist. Das sieht man auch dann in den Charts immer ganz gerne, dass wir einfach deutlich weniger Volatilität und Bewegungen in den Märkten sehen. Das heißt auch hier, ja, es ist natürlich nicht in Stein gemeißelt, es kann immer mal was passieren. Gerade wenn wir unseren Freund Trump da natürlich noch an der Spitze mitsehen, dann kann natürlich so ein Post auch immer mal für stärkere Bewegungen sorgen. Wir wissen es nicht.
Das siehst du jede Woche. Immer genau, freitags. Man kann eigentlich die Wecker danach stellen, dass immer freitags oder beziehungsweise samstags was passiert, damit er dann halt auch irgendwie die Aktienmärkte nicht irgendwie gefährdet. Aber man sieht es dann irgendwie an den Bitcoin oder an den Kryptocharts allgemein, dass die dann auch oder runter wandern. Ja, genau.
Ganz genau, da passiert viel. Also, wie gesagt, also für den Bitcoin-Preis sind wir weiterhin in dem Range-Markt. Wir haben bis jetzt die Aufwärtsstruktur, die sich seit Ende März gebildet hatte. Die haben wir jetzt nach unten noch nicht gebrochen. Das ist jetzt aber meiner Meinung nach noch eine Frage der Zeit, dass wir so diesen Preisbereich 75.000 Dollar wieder antesten. Wir stehen Stand jetzt, wo wir die Folge aufnehmen, bei 77.365 Dollar, um sehr genau zu sein. Und ich gehe davon aus, dass wir als nächstes das Level 75.000 Dollar wieder antesten. Sollte dieses Low gebrochen werden, dann wäre der nächste Halt dann auch erstmal wieder die 70.000. Und dass wir dann wieder in dem Bereich 70.000 bis 66.000, dass wir da dann wieder rangen. Sollte der Preis hier ablehnen, dann würden wir wahrscheinlich uns in einer Range bewegen zwischen 75.000 bis 83.000, wo der Markt jetzt seine Top gebildet hat aktuell. Irgendwo da wird der Markt wieder seine komplette Range finden. Dann wird wieder einige Zeit nicht wirklich was passieren und dann wird er sich wieder für eine Richtung kurzfristig entscheiden, bis er dann wieder zu seinem akzeptierten Preisbereich zurückkommt. Das ist gerade einfach so die Aussicht, die wir haben, und ich denke, da wird sich auch nicht so viel dran ändern bis wahrscheinlich in den Oktober ungefähr hinein. Und dann sehen wir, wie der Markt sich verhält, dann könnten wir zumindest erstmal wieder so eine kleine Season bekommen, in welche Richtung auch immer. Das bleibt dann abzuwarten, ne? So weit reicht meine Glaskugel leider noch nicht.
Ja, aber ich glaube, eins ist klar. Ich glaube, im Moment wird alles vom Krieg beherrscht. Ja? Also ich glaube, das ist ein Thema. Und von den Tweets, die natürlich dann irgendwie abgesetzt werden, das ist definitiv so. Ja, und ich glaube, das nächste Big Event, unabhängig jetzt von den Kriegen, die gerade passieren, ist wahrscheinlich dann auch die Midterms irgendwie am Ende oder im Herbst diesen Jahres. Und ich glaube, alles konzentriert sich so ein bisschen in diese Richtung. Man sieht es auch am Fear and Greed Index, ist genau das Gleiche, was du gerade beschrieben hast. Es ist hochgegangen, dann war es mal tatsächlich so ein bisschen in dem Greed, ganz kurz Moment, und ist halt sehr in dieser neutralen Phase unterwegs. Es ist halt sehr gestreckt. Also gefühlt ist es langweilig, kann man so sagen, aber ja, wir schauen mal. Also es passiert nicht viel, es geht ein bisschen rauf, ein bisschen runter, so wie für Stefan das auch schon jetzt, seit Monaten predigt. Genau in dieser Range bewegt er sich auch und läuft auch hin und her. Und natürlich kann man auch mal seine kleinen Gewinne mitnehmen oder halt auch mal wieder was aufbauen. Ich glaube, Dollar Cost Average ist, glaube ich, eine gute Geschichte, die man dort in diesem Zeitpunkt dann halt auch machen kann, um nicht so starke Verluste oder Gewinne, wie auch immer, dort ja zu haben oder auch nicht zu haben. Genau.
Ja.
Ja, langweilig.
Langweilig.
Ist so langweilig. Ja, genau. Ja, spannend. Dann schließe ich mich direkt an mit den langweiligen Themen. Und zwar, ich habe mich mit einem sehr langweiligen Thema wieder beschäftigt. Und zwar wieder mal mit diesem wunderbaren 8004er. Der lässt mich ja nicht los, dieser ERC-Standard. Und auch mit diesem sehr, sehr stark wachsenden Ökosystem. Ich bin ja bei solchen Sachen immer sehr skeptisch. Ja, das hat so ein bisschen dieses Geschmäckle. Oder man ist vielleicht auch ein bisschen vorgewarnt bei so vielen NFTs, bei Meme-Coins und diesen ganzen anderen Dingen. Wenn etwas so extrem schnell wächst, guckt man doch besser vielleicht mal genau hin und schaut auch mal wirklich auf die Adaption inklusiv, und das ist ja, das habe ich auch schon ein paar Mal erzählt, die Usage. Also wie viel Benutzungsgrad steckt denn überhaupt in diesen wunderbaren AI-Agenten drin, die jetzt gerade auf dezentralen Plattformen unterwegs sind. Und da gibt es eigentlich eine sehr, sehr interessante Geschichte dazu. Und zwar, man kann natürlich nicht nur die AI-Agenten sehen, also die Aktivität, also wer ist dort Halter, wer interagiert damit, sondern wenn ich so einen AI-Agent habe, möchte ich den ja vielleicht auch bezahlen, hatten wir beim letzten Mal schon. Und dafür gibt es tatsächlich auch Payment-Protokolle, die dort eingeflechtet sind. Da gibt es ein ganz tolles Protokoll, das heißt dann X402, ist so ein Payment-Protokoll, halt um AI-Zahlungen halt im Endeffekt zu generieren. Und anhand dieser Zahlen kann man sehr, sehr schön sehen, wo ist denn überhaupt Transaktion? Weil wenn jemand dafür bezahlt, ja, dann kann man davon ausgehen, dass auch der Nutzungsgrad höher ist. Und das ist sehr verdächtig. Ruhig, so möchte ich es vielleicht mal sagen.
Wir hatten ja beim letzten Mal auch schon gesehen, dass man so gesagt hat, ja, also es ist gerade ein Riesending, es werden so viele Agenten erstellt, und dann hast du ja letztes Mal auch schon reingeguckt und hast gesagt, es gibt viele, aber so wirklich viel benutzt werden die nicht. Und jetzt ist es natürlich auch mal interessant reinzugucken, okay, vielleicht werden ganz viele erstellt, genauso wie es das mit NFTs und Meme-Coins auch gibt. Aber vielleicht gibt es ja so eine Gruppierung, wo man so sagt, und die haben so einen richtigen Usage und die werden auch richtig saftig bezahlt, oder?
Ja, richtig. Und die gibt's nicht.
Oh.
Noch viel schlimmer, weil du hast ja auf der einen Seite hast du ja, und das ist so eine, das kannst du einfach ausrechnen. Das ist sehr simpel. Also, du hast ja auf der einen Seite hast du die Usage an sich. Das heißt, wenn du die Blockchain benutzt, das wissen unsere Zuhörer, hast du Transaktionsgebühren. Du hast irgendwelche Transaktionsgebühren. So, und wenn man das mal so ein bisschen runterbrecht, und ich habe das mal grob in so einen ganz, ganz einfachen Rechner eingegeben, dann hast du so eine Transaktionsgebühr, ich sag mal, von 0,001. Also hinterm Komma ganz viele Nullen, 1 Cent USD. So, die Servicegebühr für so ein Mikropayment, ja, liegt aber tatsächlich, oder die, also die Servicegebühr liegt ungefähr bei 200% Kosten der Transaktion. Ganz grob, also um es einfacher zu sagen, und ich habe da mal für unsere Zuhörer was ganz Einfaches. Also stell dir vor, du gehst zum Bäcker und kaufst ein Brezel für einen Euro.
So. Finde ich super.
Super, ne? So, kaufst ein Brezel für einen Euro, kriegst auch dann das Brezel und dann sagt er, ah, übrigens, dafür, dass du jetzt aber bezahlst, kriege ich nochmal 2 Euro von dir. Also dafür, dass ich das Geld annehme, kriege ich nochmal 2 Euro von dir. Das ist die Bezahlgebühr.
Also schmeißen wir die Brezel an den Kopf. So.
Richtig. Genau. So. So ungefähr kann man sich das vorstellen, ja.
Wow.
Also 1:2. Das heißt, die Servicegebühren am Ende des Tages, um diese ganze Transaktion mit dem AI-Agenten durchzuführen, ist deutlich höher als die eigentliche Transaktion, also sprich das Ausführen des Ganzen. Und das ist die Konsequenz daraus, dass eigentlich das Settlement Layer, um das mal vielleicht mal wieder auf ein normales Wording zu bringen, dass das Settlement Layer überhaupt nicht funktioniert. Also gar nicht.
Mhm.
Und das wiederum habe ich gesehen, da gab es ein schönes Artikel dazu im Dev Journal im Mai jetzt, also sprich gerade frisch vor einer Woche, anderthalb Wochen, also ungefähr Anfang Mai, gab es da halt einen Bericht dazu, dass das eigentlich der Tod dafür ist. Also sprich, wenn die Servicegebühren zu hoch sind anhand der Transaktionsgebühren, also die Transaktionsgebühren und Servicegebühren, dann nutzt das keiner. Das heißt, da muss was passieren. Und das Paradoxe ist dann dabei, dass im Endeffekt logischerweise dann das Vertrauen, also sprich die Trust in diese Agenten massiv sinkt. Weil wenn es keiner benutzt, sieht es auch keiner. Du kannst es nicht im Endeffekt versurfacen, du kannst nicht irgendwo da reingucken, du weißt nicht, funktioniert es nicht, weil halt es niemand benutzt. Das heißt, du hast, ich sag mal, wie so eine Art TripAdvisor. Niemand schreibt dir irgendeine Rezession über das tolle Hotel. Das heißt, ist es jetzt gut? Ist es nicht gut? Ist es dein eigenes Risiko? Und das ist für das Vertrauen Katastrophe.
Wir haben ja da auch diese Herdenlogik bei uns eingebaut. Und das ist ja halt auch so, wenn du jetzt losgehst und sagst, boah, hast du schon über diese Krypto-AI-Bots gehört, die auf der Blockchain laufen? Die sind das nächste, ich nutze das die ganze Zeit und das musst du unbedingt benutzen. Das sind die allerbesten. Und dann geht jemand da drauf und sieht, es benutzt niemand außer dir.
Genau.
Was erzählst du mir hier? Soll das wirklich gut sein? Wenn es doch wirklich so gut ist, dann würden es doch viel mehr Leute benutzen.
Richtig.
Das ist ja die Mentalität, mit denen vielen reingehen. Das ist genau das Gleiche, wie du gerade gesagt hast mit den Bewertungen. Boah, das ist der beste Döner, den ich jemals gegessen habe. Ja, scheinbar stehst du mit deiner Meinung alleine da, weil der hat nicht wie Holles genau. Dönerladen aus Nienburg 4000 positive Bewertungen, wo jeder zufrieden war, sondern der hat gar keine Bewertungen.
Richtig. Und das ist ein großes Problem, weil das Vertrauen ist halt nicht mehr da. Das ist ein Problem. So, und solange du kein Vertrauen hast in die einzelnen Punkte, ne, also vielleicht hast du Vertrauen in die Blockchain-Technologie an sich, ja, weil du es vielleicht auch technologisch dann verstehst, aber die abgesetzten Lösungen, die oben drauf sind, darauf hast du kein Vertrauen, weil halt auch niemand diese Dinge benutzt. Das heißt, ich möchte mal in Frage stellen, ob wirklich diese 100.000 Agenten, die jetzt gerade so auf sämtlichen Blockchains irgendwie existieren und wie auch da wächst, wie gesagt, das Ökosystem sehr, 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 sehr schnell. Man muss echt reingucken, man muss echt die Projekte finden, man muss echt genau drauf schauen, was das ist, wie es denn aussieht, ist der Benutzungsgrad hoch, ist es wirklich nur eine industrielle Sieggeschichte? Ja, also wir haben jetzt schon, ich glaube, die dritte Folge mal darüber gesprochen, Achtung, 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 da passiert was und passieren auch ganz, ganz viele gute Dinge, aber der Nutzungsgrad aktuell ist noch sehr gering. Im Gegensatz, muss man auch fairerweise dazu sagen, natürlich dann zu den zentralisierten Lösungen, also sprich von den großen Anbietern, den IT-Unternehmen dieser Welt, da wächst das Ökosystem natürlich massiv und deutlich schneller als natürlich dann in der dezentralen Welt, weil natürlich auch dort der Trust höher ist. Ja? Also gerade wenn man dann mitteleuropäische Lösungen sieht, die natürlich dann auch GDPR-konform sind, die EU-konform sind, die sich an bestimmten Dingen dort orientieren, ja, dann ist natürlich der Trust dort deutlich höher.
Aber wir
schauen uns das weiter an. Wer weiß, was da noch alles passiert. Genau.
Und da muss man halt auch noch dazu sagen, nur weil der Usage da jetzt nicht gegeben ist, heißt das jetzt nicht prinzipiell über alles gelegt, dass es schlecht ist.
Auf keinen Fall.
Einfach, dass der Lösungsansatz, so wie er Stand jetzt existiert, ist einfach noch nicht der richtige, weil auch die Servicegebühren einfach exorbitant zu hoch sind. Es steht ja in keinem Verhältnis, wenn die doppelt so hoch sind wie die normalen Transaktionsgebühren.
Korrekt. Ja, und deswegen habe ich mir gedacht, wir nehmen einfach mal vielleicht ein Use-Case-Beispiel, was vielleicht ein Beispiel sein könnte. Und zwar, ich habe mir mal selbstfahrende Autos angeguckt. So, und da ist natürlich ein selbstfahrendes Auto, also eine Art Taxi, sehr, sehr prominent. Und das ist das Cybercab von Tesla. So, weil es passt nämlich ungefähr auch in dem gleichen Launch mit rein, wie nämlich auch, ich sag mal, der ERC-Standard aufgestellt worden ist, auch Anfang des Jahres. Das sind so ungefähr 100 Tage her, wo dann die erste Produktion von diesen Cybercabs anlief. Die Volumina, die halt da in der Gigafactory in Texas gerade erzeugt werden, das ist schon immens, ja. So, weil er will 2 Millionen von diesen selbstfahrenden Autos bis Ende diesen Jahres tatsächlich auf den Markt bringen. 2 Millionen.
2 Millionen.
Wow. 2 Millionen laut diesem Report. So, sagen wir mal fair. Okay. Tesla macht immer ein bisschen mehr, also schreibt ein bisschen mehr rein. Aber selbst wenn es nicht 2 Millionen sind, sondern nur 300.000. Es ist eine Menge an selbstfahrenden Autos, die in Amerika produziert werden und dann halt auch dort auf den Markt kommen. Also gerade in Kalifornien ähnliches sieht man ja auch diese Waymo-Autos, die da überall mit ihren leuchtenden Dingern rumfahren. Ich bin selber mal in San Francisco gewesen und bin selber in so einem Auto gewesen. Das ist schon sehr spooky, wenn das Ding, also du sitzt hinten drin, das Ding fährt alleine. Du siehst das Lenkrad drehen, es überholt, es lässt die Leute durch über auf dem Zebrastreifen und ähnliches. Und dieses Cybercab von Tesla ist ja auf die Spitze getrieben. Es hat keine Pedalen und kein Lenkrad.
Das heißt, dort in dem Sitz kann auch jemand sitzen. Das heißt, du hast mehr Platz.
Ja, genau. Dort hast du mehr Platz. Richtig, ja. Das hat natürlich einen ganz anderen Impact und ein ganz anderes Geschmäckle, weil du nämlich gefühlt, du kannst nicht mehr eingreifen. Das ist so ein bisschen dieses...
Kapsel. Quasi.
Ja, du sitzt in so einer Kapsel, richtig. Da gibt's natürlich dann auch Ideen und viele Studien dazu, wo geht das denn hin in den nächsten Jahren? Und es ist tatsächlich anzunehmen, dass irgendwann mal auch Gesetze wahrscheinlich existieren werden, dass selbstfahrende Autos präferiert zu, ich sag mal, fahrenden Autos zu mir, also wenn ich das selber fahren würde. Weil halt die selbstfahrenden Autos, wenn sie jetzt in einer Kette meinetwegen über die Autobahn fahren, deutlich sicherer sind, als wenn jetzt effizienter sind und als der André, der da irgendwie mit 250 mit seinem Porsche daneben vorbei bläst. Ja, genau. So möchte ich vielleicht mal sagen.
Ja, also automatisiertes Fahren in der Regel oder sowas wie Güterverkehr oder Massenpersonentransfere, wie zum Beispiel Züge. Ja, ich meine, in Deutschland, wir haben noch so viele Bahnübergänge, wo einfach die normal fahrenden Autos stehen bleiben müssen. Solche Transportmethoden, wissen wir ja auch aus der Vergangenheit, werden in der Regel erstmal bevorzugt als jeder x-beliebige, der einfach nur mit seinem Auto fahren möchte. Ob es jetzt zur Arbeit ist, zum Einkaufen, aus Spaß, zu Freunden, was auch immer, der normale Personenverkehr in der Regel hat mehr Relevanz in dem Sinne.
Mhm, genau. Also es kann große Vorteile haben und es wird definitiv, also bin ich schwer von überzeugt, auch die ganze Logistikindustrie, ja, und wird das revolutionieren, diese ganze Technologie. Die Frage ist halt, ist es dann zentralisiert, so wie jetzt natürlich auch bei Tesla? Damit, das ist natürlich auch deren Geschäftsmodell, muss man auch ganz klar sagen. Aber wir reden ja auch über dezentrale Geschichten. Man könnte diese, sag mal, Cybercabs genauso auch mit einer dezentralen Geschichte zusammenbringen. Wie könnte das aussehen? Also du hättest zum Beispiel einmal die Identität des Autos. Ja? Also jedes Auto bekommt so eine Art Nummer, die halt auf der Blockchain festgelegt ist. Also eine on-chain verifizierbare Identität. Das ist, glaube ich, eins der wichtigsten Dinge, weil dadurch man die Autos halt auch nicht faken kann. Das heißt, ein Cybercab oder ein anderes selbstfahrendes Auto wäre halt genau das, wie es ist. Es ist halt eindeutig zuordnenbar, wie so ein Nummernschild eingebrannt halt in diesem Auto, nur halt digital. Tesla, wie gesagt, setzt da auf eine eigene Identität, aber das wäre möglich. Der zweite Punkt wäre dann Reputation. Und zwar Unfallhistorie. Ein ganz, ganz wichtiger Punkt, und da gibt es sehr, sehr spannende Statistiken dazu. Und zwar, wie oft sind denn die Crashs mit einem selbstfahrenden Auto und wie oft sind denn die Crashs nach wie vielen Meilen sozusagen, wenn ich das selber fahre? So, und aktuell ist es tatsächlich so, dass ein selbstfahrendes Auto häufiger noch Unfälle baut als jemand, der das Auto fährt. Noch. Ich möchte aber behaupten, dass je öfters und je mehr Autos dort auf dem Markt sind, und das ist natürlich dann ne, das Thema, dass diese Zahlen sich irgendwann umkehren werden. Dass halt da selbstfahrende ja Autos deutlich sicherer sind.
Ja, ich sage ja auch immer ganz gerne, traue niemals einer Statistik, die du nicht selber gefälscht hast, ja, weil da gibt es ja natürlich auch extrem viele Parameter, die sehr wichtig sind. Und zwar waren das Unfälle unter selbstfahrenden Autos untereinander, wie häufig kommen die vor? Ist ein fremdgesteuertes Fahrzeug, also ein von Mensch gesteuertes Fahrzeug, mit in den Unfall involviert? Wer hat wie viel Schuld an so einem Unfall? Und natürlich ist ja halt auch noch dann die Quote an sich interessant. Ne? Wie zum Beispiel, ist denn schon mit einem selbstfahrenden Auto ein tödlicher Unfall passiert? Oder sind es einfach nur Blechschäden, die entstanden sind, aber keiner ist zu Schaden gekommen? Dann sind diese Unfälle, ja, sie passieren, sie sind auch doof. Aber ich sag mal so, wenn es dadurch die Möglichkeit gibt, tödliche Unfälle zu vermeiden, dann wäre das natürlich extrem viel wert. Und ich denke einfach mal, die meisten tödlichen Unfälle passieren ja einfach unter Alkohol, Drogeneinfluss oder halt überhöhte Geschwindigkeit. Das sind ja so die Top 3 da.
Korrekt.
Und das alles mit selbstfahrenden Autos ist so gesehen nicht gegeben. Also von daher denke ich, wird das schon auch einen sehr positiven Impact allgemein haben auf die Verkehrssicherheit.
Ja, auch, und es ist natürlich öffentlich. Ja? Also wenn es on-chain ist, auf der Blockchain, sind diese Daten halt öffentlich. Also Unfallhistorien, Kundenbewertungen auch. Ja. Und auch, und das ist dann spannend, auch über Anbieter hinweg. Das heißt, wenn ich jetzt Anbieter A habe, der hat halt diese Flotte, und ich habe Anbieter B, der hat diese Flotte an Autos, ich kann es halt sehr schön vergleichen. Das heißt, nicht nur die Statistiken an sich kann ich vergleichen, also wie viele Unfälle hatte denn A oder B, sondern aus welchem Grund. Das ist das, was du gerade sagst. Und das ist sehr, sehr wichtig, weil dadurch man natürlich sehr viel Trust in das System, also sprich in diese selbstfahrenden Autos, auch wieder zurückbringt. Also Reputation ist ein Punkt, ja. On-Chain für jeden sichtbar. Mhm. Und ich sag mal, was auch entscheidend ist für vielleicht Versicherungen, für Fahrentscheidungen, also sprich auch Lernen voraus, ist natürlich die Validation. Also Wie kritisch sind denn die Situationen gewesen? Welches Bremsverhalten hatten denn diese Fahrzeuge? Wie oft werden Spurwechsel durchgeführt? Und so weiter und so weiter. Da kann man sehr viel, ich sag mal, Dinge dort hinein interpretieren, diese aber auch dann wieder on-chain ablegen, um dann halt auch Fehlerkorrekturen zu machen. Beweispflicht ist auch ein Thema, ja, wenn es dann Unfälle gegeben hat. Wer war denn jetzt wirklich das selbstfahrende Auto schuld? Oder war denn da, ich sag mal, der Kollege, ja, hat an seinem Handy gespielt, hat nicht drauf geachtet und hat dann ein selbstfahrendes Auto touchiert, was wiederum dann Teil des natürlich logischerweise des Ganzen wird, ja, also sprich, das selbstfahrende Auto war in diesem Unfall involviert, zählt dann auch in die Statistik, obwohl es halt der andere vielleicht war. Und so kann man es halt deutlich, deutlich besser sozusagen dann halt auch runterbrechen, bis hin, und das ist dann der nächste Punkt, wenn man dann halt das auf Dezentralisierung wieder absetzt, so ein Cybertruck fährt zur Ladesäule, so ein Cybertruck, Cybercab, fährt zu so einer Ladesäule, identifiziert sich, lädt und bezahlt. Also sprich, Agent zu Agent, da haben wir es wieder, wird halt im Endeffekt, bucht dann einen Parkplatz oder bucht dann halt die Ladesäule oder bucht dann halt meinetwegen einen bestimmten Ort. Und schon hast du Agenten, die gegen sich mit sozusagen immer gegenseitig bezahlen. Was dann
das
wiederum...
Halt aus.
Ja, bitte.
Das kann man halt auch wiederum sehr, sehr smart lösen, indem sie halt sagen, wir buchen diese Plätze oder wir nehmen nur Ladevorgänge in Anspruch, sobald wir eine Leerfahrt mehr oder weniger haben. Und natürlich kann das System auch automatisch erkennen, die Fahrt, die gebucht wird, über eine App beispielsweise, hat so und so viele Kilometer, meine Restreichweite reicht bis dahin gar nicht mehr. Ich lehne den Auftrag ab und gebe es quasi an ein anderes autonomes Fahrzeug weiter, bis nochmal ein Auftrag reinkommt, der passt, wo er dann schlussendlich smart lösen kann, okay, das ist dann auch der effizienteste, smarteste, kürzeste Weg zu einer neuen Ladesäule, die ich dann in Anspruch nehmen könnte.
Ganz genau.
Dann gibt es auf jeden Fall mit Hilfe der künstlichen Intelligenz auch sehr, sehr viel, wie man alles effizient gestalten lassen kann. Ich kann es natürlich auch mir auch gerade schon so ein bisschen vorstellen, was so nach dieser Folge in den Kommentaren vielleicht hier und da so ein bisschen abgeht, nach dem Motto, ich will mir nicht mein Auto wegnehmen lassen und ich will selber fahren. Ich verstehe diese ganzen Gedanken, die man da hat, wo man sich jetzt auch erstmal vielleicht dagegen wehren möchte. Ich kann das absolut nachvollziehen. Aber das ist jetzt hier auch gerade erstmal nicht, um da so ein bisschen den Wind gerne mal vorweg rauszunehmen. Das ist nicht die Diskussionsgrundlage, um die es geht, sondern einfach die Technik dahinter, das Ideenreichtum dahinter, die Effizienz dahinter, aber auch der Sicherheitsgedanke dahinter. Also unsere Aussage ist jetzt nicht, das ist super gut und man soll jedem das Auto wegnehmen. Das ist nicht das, was der Kerngedanke dieser Aussage sein soll, sondern einfach, da kocht was im Hintergrund, da kommt wieder große Veränderungen auf uns zu. Und für uns ist es natürlich alle auch extrem spannend, wie wird die Regierung darüber unterscheiden. Weil autonomes Fahren in Deutschland ist ja hier noch gar nicht am Start. Das ist ja jetzt gerade erstmal ein amerikanisches Ding, was gerade sehr stark am Kommen ist. Die Frage ist, wie wird es dann auch von den Regierungen implementiert? Wird es wieder so ein Muss- und Zwang-Ding? So nach dem Motto, bis da und dahin soll es keine eigenen Autos mehr geben, genauso wie sie gesagt haben, bis da und dahin soll es keine Verbrennermotoren mehr geben. Das heißt, wird es wieder einen aufgezwungen und auferlegt oder hat man die Möglichkeit, dann auch wirklich da selbst in die Entscheidungsfindung zu gehen? Das wird auch noch sehr interessant für die Zukunft.
Ja, auf jeden Fall. Also die rechtlichen Rahmen ringsherum. Ne? Was ist denn da, wenn ein Unfall gebaut wird und so weiter? Also ganz anderes Thema. Ja, es soll heute nicht ein Thema sein, aber man hat durch diese, ich sag mal, Identität, durch Reputation, durch Validation der einzelnen Entscheidungen, hat man zumindest eine gute Grundlage und einen guten Datenpool, wo man drauf zurückgreifen kann, um halt auch vielleicht das in rechtliche Rahmen zu gießen, die man vielleicht schon heute nicht hat. Und das könnte ja vielleicht auch ein erster Ansatz sein, dort halt den nächsten Schritt zu gehen. Ja. Und autonomes Fahren, bis das komplett in Deutschland, glaube ich, kommt, da sind wir uns, glaube ich, auch alle einig, das dauert ein bisschen, obwohl die Fahrzeuge ja teilweise, also ich meine, so ein Tesla kann das ja heute schon oder so ein Mercedes, BMW und wie sie alle heißen, die können das heute ja schon, ja, aber sie dürfen es nicht. Ja. Das ist ja ein anderes Thema.
Und das ist ein wundervolles Thema, um die Folge für heute abzurunden, denn ich bin ja gerade wieder in Deutschland und natürlich war das jetzt auch mit einigen Behördengängen verbunden.
Oh.
Wie weit wir und wirklich wie weit wir von diesem Thema, über das wir heute gesprochen haben, noch entfernt sind, freut euch auf die nächste Folge, weil dann habe ich nochmal die ein oder andere Story für euch. Da könnt ihr euch schon mal echt drauf freuen.
Eieiei, was für ein schöner Cliffhanger. Ja, und damit sollten wir die Folge ganz schnell beschließen. Ich freue mich sehr darauf. Ich hatte ja auch schon diverse Gänge, wo ich gedacht habe, oieiei, da könnte man ein bisschen was verbessern. Ja, spannend. Ja. Stefan, es hat mir wie immer eine Freude gemacht. Sehr schön. Wir werden auf jeden Fall weiter berichten über unsere Behördengänge und andere tollen Dinge. Ja. Und auf jeden Fall diese Marktupdates natürlich auch machen, weil ich glaube, unsere Zuhörer mögen das. Das bekomme ich auch immer wieder mit. Also von daher, ja. Stefan, für heute erstmal vielen lieben Dank. Vielen Dank fürs Zuhören, fürs Zuschauen. Wir freuen uns auf die nächsten Folgen und ja, wünsche allen erstmal alles Gute. Bis zum nächsten Mal.
Ja, vielen lieben Dank. Wir hören uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann.
Ciao, ciao.